Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Wir alle erleben es ja leider ständig, Phishing-Mails, die so verblüffend echt aussehen von der eigenen Depotbank mit korrekter Ansprache oder dubiose Nachrichten von irgendwelchen angeblichen Paketdiensten und natürlich auch immer wieder mal automatische Werbeanrufe. Mindestens mal nervt uns das alle natürlich ungemein, das kann aber auch richtig teuer werden oder sogar existenziell, wenn Internetkriminelle nämlich nicht nur E-Mail-Adressen oder Mobilfunknummer oder Browserverlauf in die Hände bekommen, sondern auch richtig sensible persönliche Daten. Aber wie entsteht eigentlich dieses Problem? Nun ja, Datenbroker erfassen, sammeln und verkaufen natürlich personenbezogene Daten wie Name, E-Mail-Adresse, IDs oder auch Online-Aktivitäten und Käufe, zumeist natürlich an Marketingagenturen, die dann passgenauere Werbungen ausspielen können. Geraten diese Daten aber in falsche Hände, wird aus nervigen Spam-Mails schnell auch der Kontrollverlust der eigenen Daten im Netz bis hin zum kompletten digitalen Identitätsdiebstahl. Aber wie schützt man sich davor? Tatsächlich gibt es ein Recht auf Schutz deiner persönlichen Informationen im Internet. Du kannst also Datenbroker dazu auffordern, deine persönlichen Daten zu löschen, damit sie natürlich nicht mehr in die falschen Hände geraten können. Allerdings verbreiten Datenbroker natürlich diese Daten in großem Stil, was die Nachverfolgung und den Zugriff darauf extrem schwierig macht. Außerdem müssen die Daten manuell gelöscht werden und das kann ewig dauern. Das kommt natürlich noch dazu, müsstest du den Prozess alle paar Monate wiederholen, da in der Zwischenzeit wieder neue Daten von dir gesammelt wurden. Und hier kommt Incogni ins Spiel. Incogni kontaktiert nämlich Datenbroker in deinem Auftrag, um eine Löschung deiner Daten zu veranlassen und um sich um etwaige Missachtungen deiner Wünsche zu kümmern. Der Service ist easy, wenn du einen Account angelegt hast, musst du nur noch die Infos eingeben, die gelöscht werden sollen. Der Rest läuft ganz automatisch. Und solange du die Dienste von Incogni nutzt, werden die Datenbroker immer wieder aufgefordert, deine Daten zu löschen. Das Beste kommt natürlich wie immer zum Schluss. Unter incogni.com/missionmoney erhältst du mit dem Code missionmoney in einem Wort geschrieben jetzt einen Rabatt von 60% für ein Jahresabo. Die Infos dazu findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Heute wollen wir uns mal wieder um die USA kümmern. Ein paar hoffentlich kluge Gedanken dazu, volkswirtschaftlich, womit wir uns so beschäftigen müssen, wo das alles hinführen könnte und natürlich auch, was das anlageseitig heißen wird oder kann oder muss. Wir kennen alle die Zukunft nicht, deswegen denken wir ja immer in Szenarien. Heute wieder ein spannender Gast bei uns. Er war schon mal bei der Mission Money hier in München im Studio. Ich freue mich sehr. Er ist der Chefvolkswirt von Eib und Wallwitz. Herzlich willkommen zurück, Johannes Mayer.
Vielen Dank für die Einladung.
Freue mich sehr, dass das geklappt hat. Marschrichtung ist so ein bisschen klar. Was will Trump eigentlich? Wo stehen wir? Wo will er denn hin? Und was heißt das in der Folge? Ich würde vorneweg einmal was wegschieben, weil es die letzten Tage natürlich sehr viel darüber diskutiert wurde, auch an den Märkten. Das ist der berühmt-berüchtigte, mittlerweile legendäre Taco-Trade, von dem du auch sicherlich gehört hast. Sind die Märkte, ob des Taco-Trades, im Moment schon wieder eine Spur zu sorglos oder ist das vollkommen zu Recht so, weil es wird halt immer ein Taco bleiben?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Ganz kurzfristig werden politische Ereignisse an den Märkten fast immer überschätzt, sodass dann eine Gegenreaktion fast immer kommt. Ja, ja, so würde ich das kurzfristig interpretieren. Was man schon sagen kann, ist, dass der Finanzmarkt oder die Investoren in der Breite zurzeit etwas optimistischer auf das Bild schauen als die Volkswirte, als vielleicht auch diejenigen, die mit Konjunkturprognosen zu tun haben. Da ist etwas mehr Skepsis drin, aber beide Seiten sehen eigentlich keinen großen Absturz der Wirtschaft. Und ja, insofern ist dann diese Erholung, die wir gesehen haben, vielleicht etwas übertrieben, etwas sportlich, aber sie fällt jetzt auch nicht völlig aus dem Nichts.
Mhm. Es sei denn, quasi checkt mal oder checkt nicht out und bleibt mal tatsächlich standhaft, dann wäre es quasi zu sorglos.
Also wenn es zu einer massiven Eintrübung der Konjunktur kommt, dann sind wir natürlich auch im Finanzmarkt grundsätzlich in ganz anderen Regionen, denn Finanzmärkte und die Volkswirtschaft hängen langfristig immer zusammen. Kurzfristig gibt es kaum eine Korrelation, langfristig ist die, das wissen wir alle, sehr, sehr stark. Die Unternehmen können am Ende des Tages Umsätze nominal nur in der Größe des nominalen BIPs in der ganz langen Frist machen. Und insofern hält dieser Zusammenhang langfristig, aber kurzfristig können sich beide sehr weit auseinander bewegen. Das sehen wir immer wieder. Und ob wir jetzt da am Ende schon sind, schwer zu sagen. Du hast gesagt, Prognosen gerade zu Marktindikatoren maße ich mir nicht an. Ich glaube, was man sagen kann, in Europa vor allem diese starke Erholung, die war in der ersten Phase sicherlich vor allem ein Bewertungsthema. Die Märkte waren sehr günstig. Kapital ist etwas aus den USA abgeflossen nach Europa. Jetzt sind wir natürlich langsam auf Niveaus in der Bewertung, wo dann auch die Aussichten für die Unternehmen langsam das Ganze bestätigen müssen. Ja, ja. Die Gewinnschätzungen für dieses Jahr, auch fürs nächste Jahr, sind in Europa weiterhin viel, viel niedriger als in den USA. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man dann eben die Bewertungen, die jetzt in Europa gestiegen sind, dann auch wieder abfragen wird. Und ich denke, wir sind sicherlich heute näher an diesem Punkt als in der Vergangenheit.
Ja, schade. Jetzt haben wir gedacht, das läuft jetzt ewig so weiter mit der Europa-Outperformance. Musst du mir hier diese Hoffnung nehmen.
Zumindest mal braucht es dafür wirtschaftlich mehr Fundament als in den letzten Wochen und Monaten. Ich glaube, das ist relativ klar. Ich bin nicht mehr so ganz pessimistisch für Europa, wie ich das vielleicht noch vor einem Jahr, ich glaube, wir waren vor einem Jahr ja zusammengesessen, haben da viel über die strukturellen Probleme Europas gesprochen, die auch maßgeblich für diese Underperformance aus unserer Sicht waren und sind. Und an diesen strukturellen Problemen hat sich noch nicht so ganz viel verändert, aber ein wichtiger Faktor, und das ist eben die Kapitalseite, der hat sich tatsächlich verbessert, und zwar von zwei Seiten aus. Zum einen Deutschland, das immer konservativste Land in der Region, macht die Geldbörse auf, schiebt Investitionen an, vor allem auch im Infrastrukturbereich. Das war ja immer so einer der Bremsfaktoren, der deutsche Kapitalstock, der dahin marodiert und dann eben auch das Wachstum in der privaten Wirtschaft belastet. Da kommt jetzt mehr Schub rein, muss auch, das ist ganz wichtig. Und das ist der andere Faktor, wir haben jetzt quasi einen Geldregen aus den USA. Die Amerikaner tun mehr oder minder alles, um das Kapital aus dem Land zu bringen, den Dollar zu schwächen. Das heißt, viel internationales Kapital kommt nach Europa oder möchte zumindest nach Europa. Und das heißt, auf der Kapitalseite hat sich für Europa wirklich einiges verbessert. Das sind sehr, sehr gute Ausgangsbedingungen jetzt auch für die neue Bundesregierung. Notwendige Bedingungen erfüllt. Hinreichend ist das natürlich noch nicht, weil die zwei anderen großen Faktoren für Wachstum, Beschäftigung, also das Beschäftigungspotenzial, da ist bisher wenig zu sehen. Da sagt uns der Koalitionsvertrag auch nicht so wirklich viel Neues. Rentenreform beispielsweise, Erwerbsbeteiligung, Migration, alles Themen, die da eher sozusagen, wenn überhaupt, ganz wenig nur angesprochen werden. Ja. Und das Dritte halt, die Innovationsfähigkeit der Wirtschaft, die fällt auch nicht vom Himmel, sondern das sind zwei Faktoren, die jetzt eben, denke ich, bei der Bundesregierung ganz stark oben stehen sollten.
Wollen wir mal hoffen. Und wir haben vorhin schon ein bisschen drüber geratscht, das wäre natürlich auch durchaus verblüffend, wenn Merz tatsächlich der große Wirtschaftswende-Kanzler wird. Aber ich habe nichts dagegen.
Die Hoffnung ist zumindest da und manchmal überrascht dann ja auch jemand, vor dem man es am wenigsten erwartet.
Haben wir darüber schon öfters diskutiert, ist Trump eigentlich für Europa, ist schon in dem Sinne quasi ein Segen, weil man etwas mehr daran erinnert wird, dass man sich um seinen Krempel selber zu kümmern hat.
Also das ist auf jeden Fall so. Er legt mehr Verantwortung in vielen Bereichen der Wirtschaft und auch in der Gesellschaft auf Europa selber. Ja. Auf der anderen Seite natürlich ist eine Störung des Welthandelssystems für einen offenen Wirtschaftsraum wie Europa und gerade für Deutschland mit unseren hohen Exportanteilen immer Gift. Das heißt, immer wenn es der Weltwirtschaft, wenn es den Handelsströmen schlechter geht, dann hustet mindestens mal auch Deutschland und meistens fällt die Industrie dann auch in die Rezession. Deshalb so ganz euphorisch darf man da nicht sein. Das Ganze also nicht nur als Konjunkturprogramm für Deutschland sehen, aber es hat zumindest zwei Seiten. Ja? Mehr Kapital nach Deutschland, das hilft.
Ja.
Auf der anderen Seite Störung des Handels, das bremst. Und da gilt es dann eben, die Politik, die richtigen Weichen zu stellen, damit die positive Seite dominiert.
Lass uns mal quasi zu den USA kommen. Was will Trump eigentlich da? Was ist das für eine Agenda? Was wie ist so dein Blick als Volkswirt auf das Treiben, das da so passiert und die Absichten, die da so dahinter stecken könnten?
Was er wirklich in allen Einzelheiten will, das kann ich nicht
natürlich
sagen.
Nicht,
aber auch die große Vermutung, dass das niemand kann, vermutlich er selber auch nicht.
Nee.
Was man, glaube ich, relativ eindeutig sagen kann, ist, er hat diesen starken Fokus auf die amerikanische Industrie.
Ja.
Die möchte er wieder aufbauen. Das ist mittlerweile ja viel diskutiert. Davor gibt es eigentlich zwei Argumente. Zum einen das rein ökonomische Argument, denn die Industriearbeiter, das ist ein Großteil seiner Wählerschaft, die haben eben in den letzten Dekaden sehr stark unter diesem Wandel im US-Geschäftsmodell gelitten. Die Beschäftigungsquoten in der Industrie haben sich etwa halbiert. Nur noch 8% der Amerikaner arbeiten in der Industrie. Und die dort arbeiten, werden mittlerweile auch schlechter bezahlt als der durchschnittliche Amerikaner. Das ist sehr außergewöhnlich, denn wenn du bei uns auf das Lohnniveau schaust, die Industriearbeitsplätze sind tendenziell eher besser bezahlt als der Durchschnitt.
Ja.
Das ist in den USA eben eine Folge dieser Abwanderung der Industrie. Und auf der anderen Seite aber ist die US-Wirtschaft als Ganzes natürlich wunderbar gewachsen über die letzten 10, 20, 30 Jahre. Wir hatten ja beim letzten Mal schon diesen interessanten Vergleich zwischen dem Euroraum und den USA gesehen. Ja. Bis zur Finanzkrise beide in etwa gleich groß wirtschaftlich. Seitdem hat sich die amerikanische Wirtschaft verdoppelt. Europa ist mehr oder minder seitwärts gelaufen.
Ja.
Und das heißt also, der Kuchen ist immer größer geworden. Deshalb würden Ökonomen, die von oben drauf schauen, sagen, naja, da sollte man eigentlich am besten nicht viel ändern. Das läuft ja wunderbar. Aber innerhalb des Kuchens wird eben das Stück für die Industriearbeiter und für seine Wählerschaft immer kleiner. Daran möchte er was ändern. Und er versucht eben, dieses Stück größer zu machen. Und wir werden dann gleich dazu kommen. Das führt aber mit großer Wahrscheinlichkeit dazu, dass der Kuchen wieder kleiner wird.
Ja.
Und das ist im Endeffekt diese zwei Seiten dieser Trumpschen Wirtschaftspolitik.
Ja. Mhm. Bleiben wir gleich einfach bei der Industrie und gehen damit mal durch. Warum wird der Kuchen kleiner?
Nee, er wird dann kleiner, wenn er eben diese Agenda, die so aktuell im Raum steht, durchzieht. Denn das sind deutlich mehr negative Faktoren für die gesamte US-Wirtschaft dabei als positive Faktoren. Wie gesagt, er stützt die Arbeitsplätze. Nehmen wir mal den Bereich der Zollpolitik. Das sind ja ein Schutzinstrument für amerikanische Industrieunternehmen.
Ja.
Das ist erstmal positiv für diejenigen, die im Sektor arbeiten. Vermutlich dann auch höhere Löhne wieder fordern können, weil eben Konkurrenz abgeschirmt wird. Und auf der anderen Seite aber muss ja irgendjemand diesen Preisaufschlag zahlen. Das sind dann alle amerikanischen Haushalte, also der Gesamtkuchen. Real bleibt dann eben weniger übrig, wenn ich teure Produktion ins Land hole und eben die günstigen Importe versuche rauszudrängen. Ja. Das ist eigentlich der ganz dominante Kanal, warum die amerikanische Wirtschaft als Ganzes eher leidet unter dieser Politik und der Sektor Industrie eben profitiert.
Für mich stellt sich immer die Frage, werden so viele Unternehmen tatsächlich versuchen, in den USA mehr Produktionsstätten aufbauen, wie man das so immer hofft und denkt, oder also aus amerikanischer Sicht hofft und denkt, oder wird man am Ende des Tages zu einem nicht unerheblichen Teil einfach hinkommen und sagen, okay, dann kostet halt alles 10% mehr und wir liefern es halt trotzdem von außen?
Die tatsächliche Entwicklung wird vermutlich in der Mitte liegen. So wie häufig, diese Extremszenarien treten meistens nicht ein, aber ich habe auch erhebliche Zweifel, dass es gelingen wird, Produktion gerade von Wirtschaftszweigen, die sehr arbeitsintensiv sind, in die USA zurückzuholen. Ja. Gleiches trifft auch auf Deutschland beispielsweise zu. Auch bei uns ist es keine besonders gute Idee, viel personalintensive, energieintensive Produktion ins Land zurückzuholen, rein volkswirtschaftlich. Ja. Man kann natürlich sagen, es gibt andere Argumente. Die Amerikaner führen immer noch das Verteidigungsargument oder dieses geostrategische Argument an. Ja. Das ist dann eine etwas andere Erklärung, weil man sagt, bestimmte Produkte, bestimmte Industriezweige muss man im Inland haben. In Deutschland wäre das dann die Landwirtschaft zum Beispiel. Ja. Auch wenn sie teurer sind, das leistet man sich als Land. Aber rein aus der ökonomischen Perspektive macht das keinen Sinn, sollte man tendenziell nicht tun, sondern man sollte eher auf diese Arbeitsteilung setzen. Aber das funktioniert eben nur dann, wenn auch die Welt miteinander handeln möchte, wenn es keine großen Zollbarrieren gibt, wenn es auch keine geostrategischen Konfliktherde gibt, die ständig ausbrechen. Aber das ist sicherlich immer nur die Second-Best-Lösung, sowas ins Land zurückzuholen.
Jetzt ist das natürlich nur eine Stellschraube, an der er natürlich arbeitet. Er will ja logischerweise auch, das ist jetzt schon durchs das erste Haus marschiert und im Senat anhängig, große Diskussion natürlich, auch das ganze Steuerthema mit allerlei verrückten Ideen in diesem 1000 Seiten Pamphlet. Mal schauen, was davon tatsächlich durchgeht. Aber das ist so die zweite Stellschraube, über die man noch relativ wenig redet, weil natürlich das alles so sehr dominant ist, dass er eben den Welthandel kaputt machen möchte mit seinen Zöllen. Das ist ja eigentlich im ersten Schritt, denkt man immer, ist es ja eine tolle Sache, wo man ja feiern muss. Er will ein bisschen die Steuern senken und Erleichterungen geben. Ökonomisch betrachtet funktioniert das immer nur so zur Hälfte, ne?
Da ist dann das Schlagwort Fiskalmultiplikator. Das ist so ein beliebter ökonomischer Begriff, wo sich vermutlich die Linien auch der Ökonomen, die hier sitzen, in zwei Lager spalten. Es gibt das eine Lager, das sagt, das ist per se immer eine gute Idee, wenn der Staat Geld ausgibt, weil die Wirtschaftsleistung, die er dadurch erzeugt, das Ganze dann überkompensiert. Die Wirtschaft wächst stärker. Dadurch hat der Staat wieder mehr Steuereinnahmen und das finanziert sich sozusagen selber. Ja. Die andere Gruppe sagt, das ist Nonsens, wenn der Staat Geld ausgibt, dann bringt das keine zusätzlichen Steuereinnahmen, weil der Staat nicht besonders gut darin ist, gute Geschäftsmodelle zu finden oder Rendite stark das Kapital anzulegen. Auch da liegt die Wahrheit vermutlich in der Mitte. Es gibt Zeiten, in denen eine Wirtschaft sehr gut mit solchen Steuersenkungen und Fiskalausgaben zurechtkommt und da wirklich Wachstum erzeugen kann. Und es gibt Phasen, in denen das keinen Sinn macht. Das hängt dann meistens vom Konjunkturzyklus ab. Ist die Wirtschaft eher in einer starken Phase oder in einer schwachen Phase? Je schwächer die Phase ist, desto besser funktioniert es, weil dann Freiraum da ist. Je stärker die Konjunktur ausgelastet ist, je niedriger die Arbeitslosenquoten sind, je besser die Industrieunternehmen ausgelastet sind, desto weniger funktioniert es. Denn am Ende verdrängt der Staat dann als Investor eben private Investoren. Mhm. Ja, dieses Crowding out, das ist dann das große Problem. Wenn man jetzt mal so auf die amerikanische Wirtschaft schaut, die ist zurzeit nach wie vor relativ gut ausgelastet. Die Arbeitslosenquoten sind niedrig. Bei aller Detailbetrachtung, die es dann da so gibt, ändert sich das auch. Aber so das große Bild ist immer noch eine relativ solide US-Wirtschaft. Auch deshalb haben eben die letzten Fiskalprogramme unter Biden beispielsweise eher zu dem Preisdruck geführt. Ja, sie haben eben nicht dazu geführt, dass die Wirtschaft noch schneller gewachsen ist, sondern es ging primär in die Preise. Und das ist jetzt auch wieder zu befürchten, wenn man da sehr stark ins Defizit geht, denn das amerikanische Defizit ist ja schon sehr hoch, liegt aktuell zwischen 6 und 7%. Wenn da jetzt noch was oben drauf kommt, dann legt das schon nahe, dass davon ein erheblicher Teil wieder in die Preise gehen sollte. Und das ist vielleicht ein Bereich, der zurzeit am Kapitalmarkt noch nicht so wirklich beachtet wird oder noch sehr gelassen genommen wird. Da muss man mal drauf achten, was jetzt wirklich am Gesetzespaket
dann nachher durch den Senat geht. Ja, ich meine, die Hochrechnungen, die man da so bisher schon gemacht hat aus dem Paket, das bisher zumindest mal durchs Repräsentantenhaus ist, das lässt vermuten, dass die Defizite recht massiv steigen werden. Es wäre natürlich in der Kombination mit sinkendem Handel, bedingt durch Zollbarrieren und einer sich dann abschwächenden Wirtschaft, ein relativ hässliches Bild. Ökonomisch,
es ist zumindest ein gewisses Risiko. Also das Programm an sich ist natürlich erstmal expansiv. Das heißt, es schiebt die Wirtschaft an. Die Frage ist nur, wie stark schiebt es real an und welcher Teil geht in die Preise? Das Absturzrisiko für die amerikanische Wirtschaft kommt eben eher über diese Einschränkungen, beispielsweise im Handel, beispielsweise dieser Unsicherheitsschock, der zurzeit durch die Wirtschaft läuft. Das sind die negativen Aspekte. Also das Fiskalprogramm oder auch das Steuersenkungsprogramm per se wird natürlich keine Rezession auslösen, klar, aber es kann eher zu einer Überhitzung führen. Dann muss eine Notenbank vielleicht die Zinsen nochmal anheben. Das wäre so ein Szenario, wo es dann schwierig wird.
Mhm. Wo könnte das denn alles hinführen, ökonomisch betrachtet?
Ja, ich glaube, vielleicht macht es Sinn, noch mal einen Schritt zurück zu machen. Du hast vorher gefragt, was ist denn sein Ziel, was ist seine Agenda? Und das Ziel haben wir, glaube ich, klar umrissen. Das ist auch mehr oder minder Konsens, Schutz der US-Industrie, Abbau der Defizite, eigentlich auch im Haushalt. Das scheint jetzt nach Musks Ausstieg wieder etwas in die zweite Reihe mindestens mal zu rücken, aber vor allem den Außenhandel auszugleichen, ja, und gleichzeitig aber geostrategisch die dominante Macht zu bleiben. So, das ist das Zielpaket. Und aus meiner Sicht macht es sehr viel Sinn, sich eine Art Handlungsbaum gedanklich aufzubauen. Ja. An welchen Hebeln zieht die Trump-Administration denn, um diese Ziele zu erreichen? Und da wird zurzeit sehr stark auf einen Hebel geschaut. Das ist die Zollpolitik. Ja. Also sprich, man schaut vor allem auf die Handelsbilanzen. Die Amerikaner haben ein gewaltiges Handelsbilanzdefizit. Nicht nur mit Europa, eigentlich mit dem Rest der Welt, ja, liegt bei etwa 1.000 Milliarden US-Dollar pro Jahr, dass sie weniger exportieren, als sie importieren. Ja. Da möchte man ja auf jeden Fall ran. Und in dieser ersten Säule versucht man das eben rein über Zölle. Ja. Ja, das heißt, die Idee dahinter klingt erstmal sehr logisch. Baue ich Zollschranken auf, kommen keine Importe mehr rein und die Handelsbilanz gleicht sich aus. Ja. Das funktioniert ökonomisch natürlich nicht wirklich, denn wenn ich sowas mache, dann gibt es sehr zwei starke Gegenargumente. Zum einen wird meine Währung stärker und belastet dann meinen Export. Zum anderen zwinge ich natürlich auch meine heimische Wirtschaft, sich mehr auf den Binnenmarkt zu konzentrieren. Und ich habe gar keine Kapazitäten mehr für die Exporte, die ich eigentlich anschieben möchte. Ja. Das heißt, Importe und Exporte sinken dann mehr oder minder im gleichen Maße. Mhm. Und dann vielleicht noch einen zusätzlichen Gedanken, und das sind dann so die ökonomischen großen Zusammenhänge. Eine ausgeglichene Handelsbilanz oder Leistungsbilanz schafft man als Land nur dann, wenn Ersparnisse im Inland und Konsum oder Investitionen im Inland gleich groß sind. Das ist eine der, man sagt als Volkswirt, Identitäten dazu. Da passt kein Löschpapier dazwischen. Das ist genau so. Und das heißt, man muss also dann entweder in den USA die Ersparnis hochfahren. Das kann man machen, indem der Staat weniger ausgibt oder indem die Haushalte oder Unternehmen weniger ausgeben. Oder man muss die Investitionen runterfahren. Investitionen runterfahren, wissen wir alle, das heißt Rezession, und Sparquoten hochfahren. Das heißt alles, man verärgert die Haushalte. Denn es gibt wenig, was die Amerikaner so ungern tun, wie sparen, Konsum einzuschränken. Ja. Und das zeigt, alleine diese Betrachtung zeigt eigentlich, dass ein Ausgleich der Leistungsbilanz über diesen Handelskanal schwierig bis fast nicht möglich ist, wenn man nicht so an die ganz tiefen Sachen geht. Mhm. Dennoch wird viel darüber diskutiert und Trump macht da auch vieles. Wir haben ja die großen Zollanhebungen schon gesehen. Das wirkt am Kapitalmarkt kurzfristig bremsend. Die Wirtschaft insgesamt könnte schon stärker dadurch gebremst werden. Wir haben aber auch gesehen, und da hast du ja schon diesen Taco-Ansatz vieler Investoren, sicherlich auch vieler Zuhörer gesehen, die dann sagen, naja, im schlimmsten Falle nimmt er die Zölle dann eben wieder zurück. Das ist auch so, da wirkt der Finanzmarkt als Korrektiv, und wenn das Finanzmarkt das nicht tut, dann eben irgendwann die Haushalte, wenn die Preise steigen sollten, dann ist man da als Haushalt auch nicht zufrieden damit. Ich lege aber trotzdem nahe, neben dieser einen Säule gedanklich auch immer die zweite Säule im Kopf zu haben, die oder den zweiten Hebel, den er eben zieht, um seine Ziele zu erreichen. Und das ist die Kapitalseite, die Kapitalbilanz. Ja. Vielleicht ist das nicht jedem sofort bewusst, aber Leistungsbilanz und Kapitalbilanz sind immer zwei Seiten der gleichen Medaille. Es sind beide exakt gleich groß, nur eben spiegelverkehrt. Ja. Das, was ich auf der Leistungsbilanz im Negativen bin, muss ich auf der Kapitalbilanz im Positiven sein. Ja. Das heißt, die Amerikaner haben ja über Jahre enorme Kapitalzuströme gehabt in die Aktien, in die Anleihen, auch in Direktinvestitionen im Land, haben davon wunderbar profitiert. Und wenn ich jetzt also meinen Handel ausgleichen möchte, dann kann ich das, wie gesagt, entweder direkt versuchen über die Leistungsbilanz oder ich gehe eben auf die Kapitalbilanz. Und das ist dann für Investoren das etwas schwieriger zu bewertende, was da passiert. Denn was macht Trump da? Na, er versucht, du hast es schon angesprochen, die Kosten für die Unternehmen zu senken, das heißt die Steuern runterzunehmen, den Dollar zu schwächen und möglichst tiefe Zinsen zu haben.
Ja.
Und das heißt also, er versucht, wenn man es etwas überspitzt sagt, ausländisches Kapital eher aus dem Land zu drücken. Und das ist natürlich für Investoren sehr, sehr relevant. Und das ist auch eine Bewegung, die wir zurzeit im Dollar sehen, die wir in amerikanischen Staatsanleihen sehen, die wir noch nicht so stark in Aktien sehen, die aber in der langen Frist vermutlich die wichtigere Größe oder Stellschraube sein könnte.
Ist das ein, würdest du sagen, ist das eine absichtliche Handlung oder eher ein Beiprodukt? Weil eigentlich will er ja Investitionen im Land haben von ausländischem Kapital.
Sowohl
also eigentlich als, ist es passiert das genaue Gegenteil.
Genau, sowohl als auch. Er möchte den Dollar schwächer sehen.
Ja.
Einfach um die heimischen Exporte anzuschieben durch die Währung. Also wenn man als US-Wirtschaft eben wenig attraktive Produkte anbietet, dann muss man zumindest versuchen, die Produkte möglichst günstig für die Ausländer zu machen. Dazu braucht man einen günstigeren Wechselkurs. Der Dollar ist ja sehr, sehr stark gewesen über die letzten Jahre. Das heißt, dieses Argument ist auch nicht völlig an den Haaren herbeigezogen, sondern der Dollar ist sehr stark. Die Frage ist nur immer, warum ist er denn so stark? Und das ist die ganz entscheidende ökonomische Frage. Ist das in Anführungszeichen die Schuld der Amerikaner? Das ist die These sehr vieler Ökonomen, ja, die sagen, die Amerikaner haben kaum interessante Produkte, die sie auf den Weltmärkten verkaufen können, aber sie shoppen im Rest der Welt ohne Ende. Ja. Das macht den Dollar insgesamt eben sehr, sehr stark. Und auf der anderen Seite ist die US-Wirtschaft eben sehr, sehr kapitalabhängig, zieht sehr viel Kapital an. Das ist die Schuld der Amerikaner. Und die Gegenerzählung, die dann eher aus dem Trump-Lager kommt, ist, nein, das sind alles Faktoren, die eigentlich in der Verantwortung des Rest der Weltes liegen. Mhm. Die Ausländer machen ihre Währungen künstlich schwach, schädigen sozusagen den Dollar, weil sie eben eigene Produkte in die USA verkaufen wollen vor allem. Und auf der anderen Seite, die bösen Ausländer legen auch zu viel Geld in sichere Anlagen in den USA an. Ja, das heißt, die amerikanischen Staatsanleihen als sicherer Hafen werden kostenlos genutzt, um Kapital in Sicherheit zu bringen. Das ist eine Art Dienstleistung der Amerikaner am Rest der Welt. Der Rest der Welt nutzt das sehr, sehr gerne. Spätestens seit 1900 oder nach dem Zweiten Weltkrieg, Bretton Woods Abkommen, war ja der Dollar die Ankerwährung.
Ja.
Und seitdem wird der Dollar auch immer als sicherer Hafen kostenlos genutzt. Das muss zu einem gewissen Teil aufhören oder schwächer werden, denn wenn das so bleibt, dann wird die amerikanische Industrie nie auf die Beine kommen.
Mhm.
Und das ist die amerikanische Erzählung. Auch da wieder liegt die Wahrheit vermutlich etwas in der Mitte, aber es ist nicht so, dass diese Trump-Erzählung völlig haltlos ist.
Mhm.
Die Frage ist nur, was kann man jetzt machen? Und wahrscheinlich ist es die schlechteste Option, das zu erzwingen, indem man zum Beispiel, so wie das jetzt eben in diesem Gesetzestext ja ein Paragraph ist, dieser berühmte Paragraph 899 im aktuellen Gesetzesvorschlag, der jetzt gerade im Senat liegt, wo dann ausländischen Investoren eben eine Abgabe angedroht wird. Man nennt das Quellensteuer, dass eben Investoren, die in amerikanischen Staatsanleihen investiert sind, ihre Zinserträge daraus eben zusätzlich in den USA versteuern müssen. Und das wiederum wäre natürlich schon ein Hammer für Investoren, denn man muss sich klar machen, wenn das diese Zahlen wirklich kommen sollten, die da kolportiert werden, dann würde diese Quellensteuer für die für diese Anlagen eben von aktuell 0%, aktuell sind Staatsanleihen davon ausgenommen, eben schlagartig auf 30% und dann schrittweise sogar in Richtung 50% steigen. Und wenn man das mal so auf dem Bierdeckel umrechnet, heißt das, dass die Rendite, die man aktuell aus Sicht eines europäischen Anlegers mit US-Staatsanleihen verdient, 4,5% auf 10 Jahre, die würde sich erheblich reduzieren. Also mindestens mal einen Prozentpunkt muss ich dann abziehen. Und das heißt dann natürlich für viele Investoren ist diese amerikanische Anleihe vermutlich dann eben nicht mehr das präferierte Vehikel, um das Geld in den USA sicher zu bringen.
Ja, weil dann kannst du ja hier in Europa bleiben quasi. Hast du nicht mal mehr das Währungsproblem. Aber schießt man sich ökonomisch damit nicht nur in einen Fuß, sondern eigentlich in beide Füße? Denn eigentlich brauchen sie ja auch, also auch der Staat, wenn wir jetzt mal bei den Staatsanleihen bleiben, bedingt durch nicht gerade kleine Defizite, die da fahren und die extreme Verschuldung, brauchen die nicht einfach auch einen Haufen ausländisches Kapital und einen Haufen Investoren, die einem das Ganze abnehmen? Also man kann ja nicht ewig das Spielchen spielen, die Fed kauft immer jede Anleihe. Das funktioniert mal eine Zeit in Krisenzeiten, aber irgendwann funktioniert das halt auch nicht mehr.
Absolut, das ist ein wirklich gefährliches Spiel. Eine gewisse Abschwächung des Dollars, eine reguläre oder gesteuerte Abschwächung des Dollars, das wäre wunderbar für die amerikanische Wirtschaft, vermutlich auch für den Rest der Welt. Ja. Da könnten auch durchaus die Chinesen zum Beispiel Interesse daran haben, denn so eine sehr unterbewertete chinesische Währung auf der anderen Seite heißt dann zwar natürlich, die Exporte, die China in die Welt bringt, sind günstig und man holt sich Marktanteile, aber eine günstige Währung heißt natürlich auch, ich verringere meine heimische Kaufkraft. Das heißt, der chinesische Konsument, der ja immer mehr auch im Fokus in China steht, wird durch die aktuelle Politik eher ausgebremst. Und wenn China auf die Idee kommt, der heimische Konsum hat eine wichtigere Rolle, dann macht wiederum eine stärkere chinesische Währung und eine schwächere US-Währung eigentlich von beiden Seiten Sinn. Also das heißt, ein geordneter Weg in diese Richtung dürfte im ökonomischen Sinne beider großen Räume sein, auch der Europäer natürlich. Ja. Aber wie du sagst, wenn man das eben mit der Brechstange versucht, wie es aktuell der Fall ist, dann kann es immer dazu kommen, dass Kapital sich auch mal ruckartig in Bewegung setzt. Wir haben so die ersten Anzeichen ja mal gesehen in den letzten Wochen, als zum Beispiel große Allokationen aus den USA in Richtung einzelner asiatischer Märkte gelaufen sind, wo dann einzelne kleine Währungen massiv aufgewertet haben. Das spielt für die USA jetzt noch keine große Rolle, für die Währungen dort natürlich schon, weil das sind kleine Währungsräume. Da macht dann eine gewisse Allokation erheblichen Unterschied gleich. Aber das ist absolut richtig. Das ist ein Spiel mit dem Feuer für die Amerikaner. Deshalb, und das ist dann so mein meine dritte gedankliche Säule, die Trump verfolgt oder die Trump in seiner vielleicht größeren Agenda noch zur Verfügung hat, ein Hebel, versucht er gleichzeitig auf zusätzliche Kapitalquellen zuzugreifen, die er dann eben braucht, wenn sich vielleicht ausländische Kapitalströme wie bisher nicht mehr in die USA bewegen, sondern stärker verteilen. Und diese Kapitalquellen, die er zusätzlich versucht aufzutun, die tut er vor allem auf der Rohstoffseite auf, versucht das. Ja. Und da fallen dann Schlagworte natürlich darunter, die Deals mit Saudi-Arabien, dass immer mal wieder Gerüchte aufkommen, ob man nicht in Grönland da auch etwas mehr Land vielleicht zukaufen könnte. Auch natürlich die heimische Energieproduktion, dieses Drill Baby Drill, das sind alles Kapitalquellen oder auch das Ukraine-Rohstoffabkommen. Ja. Wenn man möchte, kann man das alles natürlich geostrategisch sehen, man kann es aber auch rein ökonomisch als Vorsichtskasse sehen, die die Amerikaner so langsam aufbauen. Vielleicht unter dem Dach eines Staatsfonds oder eines künftigen Staatsfonds, auch die Krypto-Kasse, die langsam gefüllt wird, könnte man da einsortieren, so als Vorsichtskasse für die Amerikaner, wenn eben die anderen beiden Säulen zu stark ins Wanken kommen.
Und, wobei bisher die Krypto-Kasse eher eine persönliche Trump'sche Kasse ist und weniger eine Staatskasse.
Die ist auch eine persönliche Kasse, wie in allen Bereichen spielen da sicherlich auch persönliche Gründe eine Rolle. Aber wie gesagt, für mich ist diese Dreiteilung dieser Agenda hilft zumindest gedanklich einzelne Maßnahmen. Und wir werden in den nächsten Monaten immer wieder Überraschendes sehen. Aber mit großer Wahrscheinlichkeit kann man jede der kommenden Maßnahmen in eine dieser drei Säulen einsortieren. Leistungsbilanz zurückdrängen, Kapitalseite steuern und heimische, man kann sagen, Kriegskasse oder Vorsichtskasse aufzubauen. Das sind so drei Säulen, die zumindest auch in diesen Strategiepapieren, die so ein bisschen hinter Trumps Ideen stehen, immer vorkommen. Ja. Ob Trump das selber immer so genau im Blick hat und genau danach steuert, vermutlich nicht. Aber das sind zumindest drei Säulen, die helfen, da so ein bisschen die Orientierung zu halten.
Ist die die Säule der Kapitalseite, wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, das, wo man bisher am wenigsten drauf schaut, auch der Markt?
Ich würde sagen, die Öffentlichkeit schaut sehr wenig drauf. Am Markt sieht man das natürlich sofort. Wir haben ja seit dem Kursrücksetzer Anfang April ja eigentlich in fast allen Assetklassen, die relevant sind, eine Erholung, zum Teil schon wieder neue Höchststände gesehen. Mit zwei Ausnahmen. Das eine ist der Dollar selber. Ja. Der Dollar liegt nach wie vor etwa 10% hinter seinem Ausgangswert vor diesem Liberation Day. Und das gleiche gilt für die amerikanischen Staatsanleihen. Und das sind diese beiden Assets, kann man sagen, oder Vermögenspools, die auf der Kapitalseite natürlich besonders im Fokus stehen. Denn wir haben gerade gesagt, die Staatsanleihen, das ist das Instrument, über das man am leichtesten ausländisches Kapital besteuern kann oder aus dem Land drängen kann. Ja. Und der Dollar als zusammenfassender Begriff zeigt am Ende den gesamten Kapitalstrom, der noch in die USA kommt oder der etwas schwächer in die USA kommt. Und das ist so eine Entwicklung, ich glaube, da sollte man wirklich intensiv drauf achten. Und zwar nicht nur den Euro-Dollar-Wechselkurs, sondern auch den Wechselkurs des Dollars effektiv, also gegen alle anderen Handelswährungen, die die Amerikaner haben. Denn da sieht man dann eben diese Kapitalbewegungen, zum Beispiel Richtung Asien, die haben eingesetzt. Die sind noch bisher relativ langsam. Wir sehen noch wenig zum Beispiel in Richtung China. Wir sehen etwas in die asiatischen Anrainerstaaten. Auch in Richtung Europa sehen wir schon Bewegungen, aber alles noch in relativ moderatem Tempo. Aber das ist eigentlich die Fiebergröße, auf die man schauen sollte, wenn man über die Wirkung, über die Risiken vielleicht der Trump-Agenda nachdenkt.
Mhm. Sind amerikanische Staatsanleihen dann eigentlich im Moment eher ein Risikoasset? Man hat die Volatilität der letzten Wochen natürlich schon auch gesehen. Ist das im Moment eher ein Risikoasset als ein stabilisierender Anker?
Risikoasset ist vielleicht etwas überspitzt gesagt. Ja. Natürlich ist der Staatsanleihemarkt in den USA nach wie vor der größte Markt dieses Planeten. Das heißt, sehr viel Safe Haven Geld liegt da nach wie vor drin. Ja. Aber die Wahrnehmung, dass das sozusagen der einzige Platz ist, um in Krisenzeiten sein Kapital unterzubringen, die hat sicherlich Schaden genommen und aus meiner Sicht hat die auch nachhaltig Schaden genommen. Das ist keine Entwicklung, die man schnell wieder zurückdrehen kann, indem man zum Beispiel Zölle wieder senkt oder so etwas. Ja. Denn das ist schon eine Entwicklung, die sich über längere Zeit auch schon hinzieht. Da spielen natürlich zum einen Faktoren wie die amerikanische Staatsverschuldung eine gewisse Rolle, aber viel mehr noch das, was die Amerikaner in den letzten Jahren immer gemacht haben, um Ausländer in der ein oder anderen Stelle zur Kasse zu bitten. Ja, so denken wir an die Sanktionen gegenüber bestimmten Ländern, Regionen, wo dann plötzlich Währungsreserven, die diese Länder ja in Dollar, in amerikanischen Staatsanleihen eben halten, auch mal eingefroren werden. Oder es wird zumindest fabuliert, dass man das vielleicht macht. Und das ist dann für einen europäischen Investor vielleicht noch nicht der Moment zu sagen, da gehe ich mal raus aus diesem Markt. Aber für Investoren aus Asien, für Investoren vielleicht aus dem Nahen Osten oder auch aus Regionen, wo Regierungen nicht immer wunderbar mit den USA zurechtkommen, sind das dann eben Argumente, Kapital zu verlagern. Und ich kann es für uns sagen, wir haben unser Exposure an amerikanischen Staatsanleihen verkauft, vollständig, genau aus diesem Grund heraus. Nicht, weil wir jetzt mit einer Pleite der USA rechnen oder so etwas, sondern einfach mit der Überlegung, es ist Ziel der Amerikaner, die eigene Währung schwächer zu machen. Dann sind solche Überlegungen, ob man vielleicht Erträge auf Staatsanleihen auch mal etwas abschöpft, spielen eine Rolle für Investoren. Und es gibt eben auch andere Regionen, wo ich vielleicht sichere Anlagen finden und muss nicht alles auf die USA konzentrieren.
Dann kann man dann einfach im Prinzip in Europa bleiben.
Man kann in Europa bleiben. Man kann natürlich auch, wenn es wirklich um die Sicherheit geht, natürlich auch in Richtung Japan schauen. Ja. Man kann sich auch in anderen asiatischen Märkten umschauen. Es gibt kleinere asiatische Länder. Singapur ist da so ein Beispiel. Ja. Was eben ein fast natürlicher Ort für künftige Kapitalströme ist, denn ein Land wie Singapur hat enorme Mittel aktuell noch in den USA selber geparkt. Ein Teil dieser Mittel zumindest wird mit großer Wahrscheinlichkeit zurückkommen, Richtung Asien. In welchem Land die dann genau landen, schwär zu sagen, aber zumindest zum Teil. Und deshalb sind die asiatischen Länder mit guter Bonität durchaus auch interessant, um eben Liquidität zu parken. ich muss da keine großen Laufzeitwetten eingehen, sondern am kurzen Ende als Kasse sozusagen dort zu halten. Das ist dann eine gewisse Wette in Anführungszeichen auf die Währung, aber das sind eben auch Währungen, die sehr stabil sind. Das ist dann fast vergleichbar mit dem Schweizer Franken. Das sind dann so Plätze, wo man sein Kapital, den Sicherheitspuffer breiter streuen sollte.
Und du hast es schon gesagt, mit dem natürlich nachhaltigen Kratzer bekommen, ich fand das schon auch bedenklich, wo man schon immer näher hinhören muss, als im Zuge dieser ganzen Zolldiskussionen, selbst eine japanische Regierung, nicht gerade berühmt dafür, einfach aus Mentalitätsgründen öffentlich allzu kritisch zu sein mit anderen Menschen, dann doch mal selbst öffentlich auf einer Pressekonferenz verkündet hat, naja, wir haben schon sehr viele amerikanische Staatsanleihen, und dann doch immerhin die Formulierung kam, es ist eine Karte und wir wissen, dass wir sie in der Hand haben. Ja. So. Und das ist schon ein sehr klares Signal, weil das hört man von Japan natürlich nie. Ja. Also eine Drohung nach außen ist schon gewichtig.
Das ist zumindest ein Zeichen, dass diese Verhandlungen auch über Handelsabkommen große Bedeutung haben. Ja. So würde ich es mal formulieren. Das ist für mich kein Zeichen, dass die Notenbanken dieser Länder jetzt einen Großteil ihrer Währungsreserven zum Beispiel aus dem Dollarraum abziehen. Dafür ist der Dollarraum nach wie vor zu dominant. Das heißt, die Notenbanken sind selten die First Mover, die dann sozusagen beginnen, einen Markt neu aufzubauen, sondern die bringen ihre Währungsreserven dann dorthin, wenn die Märkte schon groß geworden sind. Das ist zurzeit noch nicht der Fall. Aber natürlich muss man das schon ernst nehmen und vielleicht eher so als längerfristige Verschiebung von Kapitalströmen. Und ich denke, dafür gibt es zumindest sehr viele Argumente. Das hat zum Teil mit Trump zu tun, aber auch Trump wird irgendwann Geschichte sein. Ja. Aber diese bisherige Dominanz der US-Wirtschaft in allen Bereichen, die kommt so langsam mindestens mal in ihre letzte Phase, denke ich. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass wir die ersten Abflüsse in den USA jetzt zum Beispiel aus den Assetklassen sehen, die direkt am Dollar hängen, ja, zum Beispiel die amerikanischen Staatsanleihen, weil da dieser Zugriff der Trump-Administration auf den Dollar natürlich unmittelbar auf die Kurse durchschlägt, eins zu eins, während Abflüsse zum Beispiel aus den amerikanischen Aktien sicherlich deutlich nachgelagert sind, weil auf der Aktienseite die Währung natürlich auch eine Rolle spielt, aber bei weitem nicht so dominant ist wie auf der Anleihenseite. Und deshalb sind die Aktionäre mit gutem Grund nicht so schnell dabei, Kapital zu verlagern, sondern vermutlich werden sie dann eher in der zweiten, dritten Reihe kommen, wenn es eben in anderen Wirtschaftsräumen wie in Europa gelingt, die Wirtschaft wirklich auf Kurs zu bringen, dieses amerikanische Kapital wirklich zu nutzen, Wachstumsperspektiven, Umsatzperspektiven zu schaffen, dann dürfte die Dominanz der amerikanischen Aktien auch geringer werden. Bis dahin ist es aber sicherlich noch ein gewisser Weg.
Okay, also man muss die USA jetzt nicht massiv untergewichten im Aktienportfolio.
Ich würde da wirklich den Unterschied machen zwischen Anleihen und Aktien. Bei Anleihen ist es für einen europäischen Investor aus unserer Sicht derzeit nicht sinnvoll, amerikanische Titel zu halten in großem Volumen. Wie gesagt, die Währungsseite ist zu dominant. Wir haben erhebliche Zinsrisiken in den USA nach oben, wo auch immer die dann hinlaufen, aber die Differenz zwischen amerikanischen Zinsen, europäischen Zinsen ist groß und dürfte sich eher noch verstärken. Das heißt, die Kurse europäischer Anleihen laufen besser und werden das auch mit großer Wahrscheinlichkeit noch eine gewisse Zeit tun, relativ unabhängig, was die Fed macht. Denn diese Risikoprämien, die da in den USA eingepreist werden, die sind nicht so schnell wieder, oder es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass die sehr schnell wieder abgebaut werden. Auf der Aktienseite ist die Notwendigkeit geringer. Aber natürlich auch auf der Aktienseite spricht vieles dafür, das Kapital etwas breiter zu streuen. Wenn ich bei uns in die Fonds zum Beispiel schaue, haben wir seit Herbst letzten Jahres die Aktienquote, die in den USA liegt, runtergenommen. Die war deutlich über 50%, eher in Richtung 70% und liegt jetzt noch so im Bereich von 30%. Und ich denke, das ist auch eine sozusagen eine Mischung, wenn man mal die großen Regionen assetübergreifend anschaut. Wenn man sagt, die Hälfte etwa in den USA, 25%, Europa 25%, Rest of World beziehungsweise Asien, das erscheint so von den künftigen ökonomischen Relationen ganz vernünftig zu sein. Dieses reine Exposure, so wie es die großen ETFs nach wie vor haben, in den USA 70-80%.
Quasi Market Cap gewichtet, ja.
Das ist vermutlich nicht mehr das, wo man in 10 Jahren sein möchte, von heute aus gesehen.
Mhm. Weil die Wirtschaftspolitik sich so massiv auch verändert hat. Es ist ja nicht nur, dass alle anderen quasi auch ein bisschen mehr vom Kuchen abhaben wollen, sondern ein Teil ist ja auch selbst produziert.
Genau, und das ist auch Trump natürlich zu einem gewissen Teil vorzuwerfen sozusagen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Entwicklung in der Vergangenheit war natürlich auch extrem. Und wenn man sich so die großen ökonomischen Kennzahlen anschaut, haben wir immer gesagt, die amerikanische Wirtschaft hat das beste Wachstumstempo. Das ist auch nach wie vor so, daran ändert sich so schnell auch nichts. Aber dass eben 70-80% der Marktkapitalisierung dieser Welt auf einen Wirtschaftsraum läuft, der im Bruttoinlandsprodukt etwa 25% hat, dass das ganz langfristig so bleiben wird. Davon war nie auszugehen und das ist auch wenig sinnvoll, klassischerweise. Das macht ja nur dann Sinn, wenn in den anderen Wirtschaftsräumen wirklich massive wirtschaftliche Schwierigkeiten da sind oder Unternehmen grundsätzlich keine Möglichkeiten haben. Und wenn das nicht der Fall ist und sich eben andere Wirtschaftsräume ökonomisch so langsam auch wieder nach oben bewegen, dann muss sich diese Quote auch etwas anpassen.
Man liest das oft auch in den Kommentarspalten bei uns unten, dass quasi die Dominanz der USA niemals in Frage zu stellen ist, wirtschaftlich. Aber ich als Gegenbeispiel, die Älteren erinnern sich quasi, Opa erzählt von vor dem Krieg, man vergisst immer, wie groß Japan Market Cap technisch in den 80er Jahren war. War, glaube ich, jenseits der 50%. Und jetzt sind es noch, weiß ich nicht, 7-8%.
Und das ist natürlich für viele Anleger auch eine interessante Möglichkeit, jetzt zu sagen, über Jahrzehnte, oder Jahrzehnte ist zu viel gesagt, über Jahre war die ETF-Welt dominant, weil dieser Trade immer weiter gelaufen ist. Wenn man das jetzt ernst nimmt und sagt, man kommt auf Sicht von 10 Jahren in eine multipolarere Welt, wo die amerikanische Wirtschaft zwar dominant ist, aber eben nicht mehr der einzige Raum, der wirtschaftlich läuft, sondern relativ sich etwas annähert an den Rest der Welt, dann sollte man als Investor auch ganz gute Chancen haben, diese ETFs zu schlagen. Denn bis sich ein ETF marktkapitalisiert angepasst hat, das dauert eine ganze Zeit. Und deshalb ist da eigentlich jetzt ein wunderbarer Moment für aktives Portfolio Management von Fonds, aber natürlich auch für den Privatanleger, um eben den ETF durchaus auch schlagen zu können.
Ja, und das kann man auch mit ETFs machen, by the way. Also man kann sich global auch gut diversifizieren mit ETFs, wenn man da mal einen Blick drauf hat.
Genau, es muss nicht über die Einzeltitelselektion gehen, sondern natürlich regional sich da etwas mehr Gedanken machen als vielleicht noch in den letzten 10 Jahren. Wie gesagt, in welchem Jahr welche Assetklasse genau vorne liegt, das ist schwer zu sagen. Da bin ich auch nicht derjenige, der da die besten Tipps hat. Aber so dieses große makroökonomische Bild auf die Märkte abzubilden und dann zu sagen, auf Sicht von 5 bis 10 Jahren wird die Welt auch am Kapitalmarkt etwas näher an der ökonomischen Welt liegen. Mhm. Das halte ich für sehr wahrscheinlich.
So, das nehmen wir als solches mit. Nicht faul sein, sondern sich aktiv um sein Depot kümmern. Johannes, das hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Heute mal wieder einen etwas anderen Blick, vor allem eben einen ökonomischen. Ich finde es ultra spannend, hat mir gut gefallen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.